wenn wir uns an dem Kirchenjahr orientieren, dann hat mit vergangenem Mittwoch, Aschermittwoch, für 7 Wochen lang die Passionszeit begonnen. Wir freikirchlich orientierten Brüder sind nicht ganz so firm im Blick auf Kirchenjahr, aber dass wir in der Passionszeit sind, das kriegen wir trotzdem alle mit. Von daher gehen wir gedanklich auf Ostern zu, die Zeit, in der Jesus Christus starb, auf dem Leidensweg war und dann entsprechend auch auf die Auferstehung Jesu Christi. Deshalb passt es sehr schön, dass wir thematisch über das Abendmahl gerade in dieser Passionszeit nachdenken. Und deshalb freue ich mich, dass das nicht nur ein ganz wichtiges Thema für uns ist, sondern auch ein Thema, das in die Zeit hineinpasst. Wenn wir schauen, was Jesus seiner Gemeinde aufgetragen hat, nach seinem Tode zu tun, dann sind es viele Dinge. Vor allen Dingen aber sind es 2 Handlungen, die wir als zeichenhafte Handlungen beschreiben können, die Jesus seinen Jüngern geboten hat. Die erste finden wir in Matthäus 28 beispielsweise, geht hin, wir sollen lehren, zu Jüngern machen und taufen. Die Taufe ist die eine Handlung, die einmal im Leben eines Menschen geschieht, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, der bekennt, ich bin nun ein Christ. Dieses einmalige Geschehen wird auf der anderen Seite begleitet durch ein mehrmaliges und immer wiederkehrendes Zeichen. Und das ist das Abendmahl. So hat es Jesus seinen Jüngern geboten, tut das zu meinem Gedächtnis, so oft ihr dann eben dieses Abendmahl auch vollzieht. Von daher ist es sehr sinnig, dass Jesus etwas gegeben hat für den Anfang, den Start des Lebens und uns und seiner Gemeinde etwas für die Dauer unseres Lebens gegeben hat. Immer wieder die Fokussierung auf sein Leiden, sein Sterben, das Epizentrum auch unserer Erlösung und unseres Heils. In dieser Serie von diesen 3 Themen haben wir nun folgenden Weg vor, oder ich habe mit euch folgenden Weg vor, ihr habt das ja auf dem Einladungszettel auch gesehen. Ich möchte heute über die Entstehung und die Umstände des Abendmahls etwas sagen im Kontext des Neuen Testamentes. Ich möchte dann am Mittwoch etwas ausführlicher noch mit euch über die Bedeutung des Abendmahls sprechen, denn die Deutung des Abendmahls ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte auch teils sehr unterschiedlich gewesen. Ich möchte also ein bisschen mit hineinnehmen, auch in die Frage, wie das Abendmahlsverständnis sich entwickelt hat in den Jahrhunderten der Kirche, auch auf welcher Grundlage wir das Abendmahl heute verstehen. Und ich möchte verschiedene Gesichtspunkte nennen, dann am Mittwoch, die uns deutlich machen, welche bleibende, permanente Bedeutung das Abendmahl für uns als Gemeinde hat. Im dritten Themenblock geht es um praktische Fragen. Ein lieber Bruder, der hat mir gerne nach Gottesdiensten immer einen Zettel in die Tasche gesteckt. Er war für mich schon berühmt, berüchtigt. Und auf einem dieser Zettel stand drauf, Wolfgang, wir dürfen Abendmahl nur abends feiern, weil es ja Abendmahl heißt. Sonst hätten wir es ja Morgenmahl nennen müssen. Ja? Man nimmt so einen Zettel, man liest ihn, man ist geschockt. Man stottert nach einer Antwort, weil man sagt, mein Lebtag habe ich mich auf so eine Fragestellung nie eingestellt. Ja? Ich hätte keine 10 Sekunden Energie darauf verwendet, für so eine Frage eine Antwort zu formulieren. Ja? Und ihr merkt, ich habe das an diesem etwas skurrilen Beispiel gebracht, das aber gerade auch in der Praxis der Abendmahlsfeier so manche Themen liegen, die uns schon auch bewegen. Von daher geht es in diesem dritten Themenkreis mehr so um diese praktischen Fragestellungen. Und da wird es eine Reihe von Dingen geben, die man ansprechen kann und wo man merkt, man kann auch durchaus zu unterschiedlichen Antworten kommen, ohne dass unser Seelenheil dabei zusammenbricht. Das ist ja immer schön, wenn man das so auch erleben kann. Heute nun geht es um die Einstehung des Abendmahls. Meine Bitte, kann ich den Monitor auch noch sehen? Dann muss ich nicht immer rüber gucken, was dazu geschieht. Ich habe hier diese tolle Fernbedienung. Und dann gucke ich mal, ob das hinhaut. Ja, gut, vielen Dank. Wenn wir über das Abendmahl reden, dann ist deutlich, dass Jesus das nicht einfach aus der Luft eingeführt hat. Nach dem Motto, ich gehe jetzt auf Jerusalem zu, es geht auf mein Leiden und Sterben zu, ich hätte da noch mal eine Idee. Wir könnten da noch mal zusammensitzen, so ein letztes Mal, und dann hätte ich auch noch einen kleinen Vorschlag für euch. Es wäre schön, wenn wir und ihr mir dann an mich denken würdet und feiert dieses Abendmahl miteinander. Das Abendmahl ist tatsächlich entstanden in einem historischen und theologischen Kontext. Und dieser historische, theologische Kontext ist das jüdische Passafest. Dieses jüdische Passafest ist nicht jetzt nur ein zufälliges Datum, wo Jesus sagt, jetzt bin ich mit meinen Jüngern zu diesem Fest zusammen, jetzt wäre das ein guter Anlass, ihnen etwas Neues einzuführen. Sondern Jesus feiert dieses Passafest mit seinen Jüngern und er greift theologische, inhaltliche Elemente dieses Passafestes auf und verknüpft sie mit seiner Person und mit seinem Handeln. Von daher ist also das, was Jesus uns im Abendmahl als Auftrag, als Möglichkeit und Chance gibt, etwas, was in einer inneren Linie steht zu dem Heilshandeln Gottes mit seinem Volk Israel. Wir denken da heute wenig dran, weil wir als Christen ja kein Passafest feiern. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese Hintergründe einmal vor Augen halten. Wir schauen uns einmal an, wie dieses Passafest ausgesehen hat. Deshalb hatte ich so für den Prospekt und die Einladung das Thema gegeben, Matzenwein und Passalamm, was das Passafest mit dem Abendmahl zu tun hat. Und ich werde euch ein bisschen heute hineinnehmen, auch in eine jüdische Passaliturgie, wie man denn im Judentum damals und auch eigentlich heute Passa feiert und wo genau Jesus mit Brot und Wein seine Person mit verknüpft. Wir springen zurück in das Jahr 1500 vor Christus, Pi mal Daumen. Es ist das die Zeit, in der Israel schon 430 Jahre lang in Ägypten gelebt hat, die Verwandtschaft von Abraham, die ganze Geschichte mit Josef und der Hungersnot, das alles muss ich euch nicht erzählen, weil ihr die Dinge im Groben und vielleicht im Detaillierten besseren kennt. 430 Jahre lebt Israel dort. Es wird zu einem großen Volk und erlebt auf einmal, wie die Anfangsgeschichte in Vergessenheit gerät. Wir finden das so schön im Alten Testament beschrieben. Es kam der Pharao, der Josef nicht mehr kannte. Das heißt, der Mann hat ein Geschichtsunterrichtsdefizit. Er erlebte dort ganz viele Leute, eine große Bevölkerungsgruppe, von der er wusste, das sind jetzt nicht Ägypter, aber er wusste nicht, was er diesen Menschen zu verdanken hat, einem Josef. Sondern für ihn ist das eine riesige Gruppe von Fremden, die er im Laufe der Zeit immer mehr als Fremdarbeiter versteht und die er geschickt für seine großartigen Bauprojekte einsetzt. Wenn man sich diese gewaltigen Gebäude anschaut, die man heute noch in Ägypten sehen kann, dann muss man sagen, das ist eine wahnsinnige Architektur, aber es ist eine Architektur mit einem ungeheuren Kräfteverschleiß. Man rechnet damit, dass beim Bau mancher Pyramiden bis zu 200.000 Leute gleichzeitig dran gearbeitet haben. Und diese Leute, haben keinen Mindestlohn bekommen. Es waren Leute, die natürlich ernährt wurden. Es sind Leute, die ja fit bleiben sollten. Es sind häufig geraubte Leute, unterjochte Leute. Es sind auch Spezialisten dabei gewesen, die gut bezahlt worden sind. Aber es war ein Gigantismus, der ungeheuer menschenverschleißend war. Und diese menschenverschleißende, ausbeuterische Grundhaltung war für die Pharaonen und besonders für den zur Zeit des Mose eine Geschichte, die er abwälzte auf unterdrückte Völker. Und da kamen eben diese Juden gerade recht. Fronarbeit leisteten sie, Zwangsarbeit an diesen riesigen Projekten. Und dabei hatte er keine Rücksicht auf Gesundheit oder irgendwie etwas. Das ist ein ausbeuterisches System gewesen. Wir finden, dass die Israeliten darunter gelitten haben, ächzten und stöhnten. Und bei dem Gedanken, dass diese Zahl der Leute noch größer wird oder vielleicht zum innenpolitischen Sicherheitsproblem werden könnte, kam er auf einen Gedanken des Genozides. Alle Männer, Kinder, männlich, sollen ermordet werden. Von daher ist der Pharao kein Waisenknabe, ja? So ein Kleiner, der so ein bisschen diese armen Juden verfolgt, sondern das ist ein Ausbeutungssystem mit einer offensichtlichen Genozidhaltung. Ja? Nur, dass wir nicht unbedingt den Pharao so als einen ganz lieben, netten Menschen sehen, der gerne auf Thronen saß und so Goldkrönchen getragen hat. Ja? In diesem System kann man sich verstehen, dass der Wunsch, die Sehnsucht, in Freiheit zu kommen, bei den Israeliten natürlich mehr und mehr gewachsen ist. Und Gott hat in seiner Geschichte, die er mit seinem Volk macht, nun einen Mann geschickt, den Mose, der das organisierte und im Auftrag Gottes dafür sorgen sollte, dass dieses unter Sklavendruck und Tod leidende Volk in Freiheit hineinkommt, in das Land, das Gott erwählt hat und schon dem Abraham und seinen Kindern gegeben hat. Dieser Weg war ein äußerst schwerer Weg. Wir sehen, dass der Pharao permanent wankte zwischen ich lasse euch gehen, ich lasse euch nicht gehen, ich lasse euch gehen, ich lasse euch nicht gehen. Und wir kennen die Geschichte von den 10 Plagen, die Gott gibt. Jede dieser Plage übrigens hat einen theologischen Bezug zu irgendeiner Gottheit des Reiches in Ägypten. Von daher sind das nicht einfach nur zufällig verschiedene Plagen, sondern jede Plage sollte einen Gott und eine religiöse Vorstellung der Ägypter in Frage stellen. Und nun war es soweit, dass der Pharao sagte, ich lasse euch gehen. Und im letzten Moment sagt er sich, nein, ich lasse euch nicht gehen. Diese Arbeitskräfte, diese Billigen kann ich überhaupt durch nichts ersetzen. Das gibt ein wirtschaftliches Drama. Ihr bleibt. Und nun setzt Gott den letzten Hebel an. Die angekündigte Plage, dass die Erstgeburt sterben wird. Man muss sich das einmal vorstellen. Wir bringen da so schön eine Kinderstunde, ach, da wird die Erstgeburt sterben. Ja? Stellt euch das mal praktisch vor, was das bedeutet. Jedes erstgeborene Kind wird getötet. Und nicht nur jedes Kind, sondern jedes erstgeborene Tier, Wirtschaftstier, wird getötet werden. Das als Androhung schreckt den Pharao letztlich trotzdem nicht ab. Was tut Gott? Er sagt, ich bereite euren Exodus vor. Ich nehme euch heraus aus der Angst und aus der Bedrängung, aus der Verzweiflung, aus dem Tod. Und ich führe euch in die Freiheit, in ein neues Leben. Und wie geschieht das? Es geschieht dadurch, dass Israel sich vorbereiten soll auf diesen Ausmarsch. Und das wird genau angewiesen. Passt auf, genau an diesem Datum werden wir uns aufmachen. Alle packen bis zu diesem Datum die Koffer. Ja? Alle eure Wertsachen habt ihr dabei, Reisepass, Gymnasialzeugnisse, Impfausweise. Alles, was ihr mobil für die Daten braucht, habt ihr in eurer Tasche. Euer Köfferchen ist gepackt nach Notfallplan. Im Stall habt ihr euer Vieh nochmal gut gefüttert und gedrängt. Alles steht da. Und dann wird es einen konkreten Zeitpunkt geben, an dem wir aufmarschieren. Unmittelbar, nachdem Gott dieses Gericht an Ägypten vollzieht. Und dieses Gericht bedeutet tatsächlich ein Gericht über alle in Ägypten. Nicht nur über die Ägypter, sondern auch über die Israelis. Und von daher sagt Gott, es gibt nur einen einzigen Weg. Wenn ich vorbeigehe von Haus zu Haus, die Engel vorbeigehen, so berichtet, dann muss ich wissen, hier wohnen Menschen, die mir vertrauen und die ich in Freiheit führe. Und woran erkenne ich das? Ich erkenne es daran, dass sie an die Türpfosten Blut streicht eines geopferten Tieres. Ich habe hier so mal ein Bildchen. Wenn ihr übrigens schöne Bilder wollt, dann findet ihr die ganz häufig auf den Seiten der Zeugen Jehovas. Die haben immer so richtig schöne Bilderchen. Also von daher bin ich dankbar für deren Grafiker. Die machen das immer ganz nett. Das ist auch eines von den Zeugen Jehovas. Org, ne? Aber müsst ihr nicht weiter verraten, sonst sperren die meinen Zugang. Ne? Ein Lamm sollte geopfert werden. Ein einjähriges, junges Tier. Es sollte ein fehlerloses Tier sein, also nicht gerade hinkend oder mit drei Augen. Es sollte ein Tier sein von den Kleintieren, kein großer Ochse, sondern ein Schaf, ein Lamm in diesem Sinne, das man auch essen kann, gemeinsam in einer Mahlzeit. Und dieses Tier wurde überall zur gleichen Zeit geschlachtet. Das Blut dieses Tieres wurde an die Pfosten gestrichen. Und das Volk saß auf gepackten Koffern, hatte eine letzte Mahlzeit in Ägypten, nämlich dieses Lamm, genau mit vielen anderen Anweisungen, was man essen sollte an diesem Tag. Und auf diese Art und Weise ist der Auszug aufs Ägypten vorbereitet. Ihr stellt euch das mal emotional vor, ihr seid jüdische Familie. Ihr sitzt da, habt das Lamm geschlachtet, das Essen ist auf dem Tisch. Ihr habt das Blut an euren Türpfosten gestrichen. Ihr esst dieses Essen. Und ihr wisst, wenn es morgen früh hell wird, werden wir alle aufbrechen. Wir werden unser Köfferchen nehmen. Wir werden alles, was portabel ist, mitnehmen. Wir werden dieses Land verlassen. Aber was euch noch mehr schrecken wird, ist der Gedanke, morgen früh, wenn wir aufwachen, werden wir überall schreien, klagen, heulen hören, von Menschen, die ihre erstgeborenen Kinder verloren haben. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie ich da gesessen hätte. Ja. Ich sitze hier und esse das Passahlamm, bin im Aufbruch und weiß, zeitgleich, wenn überall Ägypten Menschen, tausende junge Menschen werden sterben müssen, als Gericht Gottes, um diesem Pharao zu zeigen, wer hier Gott und wer hier Herr ist. Es ist nicht wirklich vergleichbar, aber denken wir an die Leute in der Ukraine, die in irgendwelchen Bunkern sitzen, ja, und hoffen, ich hoffe, dass ich morgen hier rauskomme, dass ich im Zug noch einen Anschluss nach Lemberg kriege. Und das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich jetzt hier sitze, und ich weiß nicht, ob ich meine Heimat jemals wiedersehen werde. Das ist natürlich umgekehrt. Aufbruch in die ungewisse Welt, das ist identisch. Aber es ist im gewissen Sinne emotional ähnlich. Wobei Israel sagte, endlich brechen wir auf. Endlich kommen wir aus dem Elend heraus. Während heute die Menschen umgekehrt eher sind, wir erleben das Kriegselend, aber das war eigentlich unser Zuhause, hier wollten wir nicht weg. Aber ich sage das nur, um etwas uns auch die emotionale Seite dieser Situation zu zeigen, dass wir das nachempfinden. Und dann kommt der Sonnenaufgang und dann zieht Israel und überall hören sie Schreien und Wehklagen. Haut ab, geht weg, euer Gott hat uns gestraft, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und so zieht ihr in Richtung Schilfmeer, in Richtung des verheißenen Landes. Etwa 2 Millionen Menschen, wenn wir das so addieren, sind natürlich viele skeptisch bei den Zahlen. Ich habe zu den Zahlen mehr Vertrauen, aber das ist ein riesiger Auszug. Für Israel ist das das Epizentrum der Geschichte. Passa, vorübergehen, steht für Verschonung vom Gericht und steht für Freiheit gleichzeitig. Passa, Pesach, vorübergehen, bedeutet, der Engel Gottes geht an unserem Haus vorüber. Warum? Weil in unserem Haus schon der Tod war. Welcher Tod? Der stellvertretende Tod dieses Lammes. Hier ist schon gestorben worden. Und weil hier schon gestorben worden ist, kann der Engel Gottes vorbeigehen und wir dorthin gehen, wo noch nicht gestorben wurde. Von daher ist dieses Fest, Passafest, ein Fest, in dem deutlich wird, Gott übt Gericht. Er sagt nicht einfach, macht euch keine Gedanken, die Erstgeburt nur der Ägypter wird sterben, euch wird's nicht treffen. Sondern er bezieht Israel mit ein. Er sagt, nein, es würde alle treffen. Denn Israel ist auch nicht ein sündenfreies Volk. Der Tod würde alle treffen müssen. Aber für euch hat dieses Lamm sein Leben gegeben. Der Tod ist gestorben. Und weil der Tod gestorben ist, kann er an eurer Haustür vorbeigehen. Von daher ist Pesach ein Gedanke des Gerichtes und gleichzeitig und viel mehr der Gedanke der Freiheit. Weil das Gericht schon da war, bin ich jetzt auf dem Weg in die Freiheit hinein. Von daher merken wir, wie dieses Gedankengut natürlich ganz schnell auch eine innere Verbindung bekommen konnte mit Jesus Christus. Wir werden das dann beim nächsten Mal intensiver sehen. Da kommt Jesus an den Jordan. Johannes der Täufer tauft dort. Johannes der Täufer sieht Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden trägt. Welche Elemente haben wir? Wir haben das Element des Gerichtes. Das Lamm wird sterben. Und wir haben das Element der Freiheit. Der Tod dieses Lammes bringt für uns Freiheit und Leben. Von daher ist das nur sehr, sehr verständlich, dass diese Verbindung zwischen dem Passa und der Gemeinde Jesu und Jesus immer wieder gezogen wird und dass Jesus diese Verbindung selber geschaffen hat. Das Passafest ist sozusagen das Epizentrum des jüdischen Glaubens. Bis heute ist das Passafest das Epizentrum des jüdischen Glaubens. Und wenn wir dann im Alten Testament lesen, wie es mit Israel weiterging, wie Israel Gott vergessen hat, wenn wir das in Psalmen oder in anderen Büchern lesen, kommt immer wieder ein Gedanke. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Habt ihr vergessen, was ich euch getan habe? Habt ihr vergessen den Anfang dieser tollen Geschichte mit euch? Und immer wieder, erinnert euch dran, erinnert euch dran, erinnert euch dran. Deshalb sollte Israel dieses Passafest jedes Jahr feiern. Er sollte sich jedes Jahr immer wieder neu dran erinnern. Die Freiheit ist eine Freiheit, die durch Gottes Gnadengeschenk hier in diesem Exodus aus Ägypten gekommen ist. Und diese Grunderfahrung, die wird jedes und jedes und jedes Jahr immer wieder neu gefeiert, bis hin zur Zeit Jesu. Deshalb macht sich Jesus auf nach Jerusalem, auch zu anderen jüdischen Festen. Aber dieses Pessachfest ist das zentrale Fest der Juden. Man rechnet damit, dass in Jerusalem zur Zeit Jesu etwa so 10.000 Leute gewohnt haben. Nicht viel. Wie viel hat Hückeswagen? Ich weiß nicht. 17.000, ja, also halb so groß wie Hückeswagen vielleicht. Aber zum Passafest rechnet man damit, dass etwa 100.000 Leute in der Stadt waren. Die haben gar nicht genug Hotelzimmer bekommen. Deshalb haben viele auswärts gewohnt. Jesus hat in Gethsemane, im Garten Gethsemane übernachtet. Viele haben im Umfeld eine Wohnung gefunden für diese Festtage. Und nun geht Jesus dorthin, am Passafest. Und er weiß, das wird mein letztes Passafest sein. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich habe mich so gesehnt, mit euch dieses Passafest zu feiern. Warum? Man könnte sagen, Jesus war ein Traditionalist. Seit seiner Kindheit hat er immer Passafest gefeiert. Das wollte er jetzt mit seinen Jüngern auch feiern. Aber er hat sich gesehnt, mit seinen Jüngern dieses Passafest zu feiern, weil er wusste, dieses Passafest, das er feiert, ist das Passafest, das entscheidend auch für das Heil ist, das er bringt. Er ist das Lamm Gottes. Und wenn da Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, dann weiß Jesus, jetzt ist es soweit, das Lamm Gottes, das geschlachtet ist für die Sünde der Welt. Und dieser Tod, den erwartet Jesus. Von daher ist Jesus nicht ein Opfer der Geschichte, sondern Jesus hat sich selber hingegeben. Man hört das manchmal so aus liberalen, so halbevangelikalen Kreisen. Jesus wurde geopfert. Er ist ein Victim. Klar, die römische Justiz und die Intelligenzia der Juden haben dafür gesorgt, dass Jesus ein Justiz-Victim wurde. Jesus ist aber nicht einfach Victim. Er ist Sacrifice. Er ist derjenige, der sich selber als ein Opfer gibt. Und wenn wir Jesus nur als Victim sehen würden, dann wäre es ein Gescheiterter. Wenn wir Jesus aber als denjenigen sehen, der sich opfert, der sich hingibt, dann sehen wir in Jesus den, wie er sich selber verstanden hat. Ich gebe mein Leben für die Menschen. Nun wollen wir mal schauen, und das ist so mein Thema jetzt für heute Morgen noch, wie denn so ein Pessachfest ablief und an welcher Stelle denn Jesus dieses Brot und diesen Wein nun mit sich näher verknüpft hat. Ihr seht hier mal ein Bild, wie so ein jüdischer Pessachfesttisch gedeckt ist. Ihr findet in diesem Bild eine schöne Tischdecke, ihr findet Teller mit verschiedenen Sachen drauf. Das sind bittere Kräuter, es ist Fruchtmus drauf. Das ist genau festgelegt nach jüdischem Ritus. Und ihr findet links neben dem Teller jeweils so ein kleines Heftchen. Das ist Passover Haggadah. Das ist die Überlieferung, wie ein Pessachfest gefeiert wird. Ein solches Pessachfest dauert lange. 3 bis 4 Stunden. Deshalb gibt es im Judentum auch die Diskussion, darf man das 4-jährigen Kindern zumuten, 4 Stunden am Tisch zu sitzen, 3 oder 4. Und daher der Gedanke, kann man diese Pesach-Liturgie nicht ein bisschen verkürzen und für Kinder ein bisschen einfacher machen. Also so ein kleiner Pragmatismus. In dieser Pesach-Haggadah, also der Überlieferung, wie man das Pesachfest feiert, sind dann die Abläufe beschrieben. Und diese Abläufe sind entweder Übernahme von Vorgaben, die wir im Alten Testament, im 2. Buch Mose haben, oder es sind teilweise auch Überlieferungen, die mit dazugekommen sind. Die Jünger bereiten dieses Fest vor. Sie werden 2 Jünger nach Jerusalem geschickt. Sie sollen sich um einen Festsaal bemühen. Viele vermuten, dass das ein großer Raum gewesen sein könnte, der Maria gehörte, die wir dann in der nicht die Mutter Jesu, sondern die andere Maria, eine andere, die dann in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Sie bereiten das alles vor, der Tisch wird vorbereitet. Hier sehen wir Stühle. In der damaligen Zeit hat man auf Liegen gelegen. So breite Liegen, immer zwei Leute passten drauf. Die hat man so sternförmig geordnet. In der Mitte war dann der Tisch. Und auf dem Tisch waren dann die verschiedenen Gaben. Und nun wurde diese Passafeier abgehalten nach dem damaligen jüdischen Rhythmus. Es hat vier Abschnitte. Der erste ist die Vorspeise. Und zwar ist der Hausvater für die Dinge verantwortlich. Es gibt Wein zu trinken und der Hausvater spricht einen Segen über diesen Wein. Während der Passafeier wurden vier Becher Wein getrunken. Ja, könnte die Vermutung haben, dass es gegen Ende immer fröhlicher geworden ist bei vier schönen Gläsern Wein. Aber damit es nicht zu fröhlich wurde, hat man festgelegt, wir mischen den Wein 1:3. Sodass du im Laufe des Passaabends dann ein schönes Wein gehabt hast, aber nicht gleich vier. Deshalb hat man hier auch jüdische Überlieferung. So wurde dieser Wein gemischt in einem Kelch und dann hat man dieses Gefäß in der Runde gegeben und jeder hat sich dann aus der Kanne seinen eigenen Becher voll gemacht. Danach gab es Vorspeisen, grüne Kräuter, es gab Bitterkräuter. Der bittere Geschmack sollte an das Leiden erinnern in Ägypten. Es gab Fruchtmus, der süße Geschmack sollte an die Freude erinnern, aus Ägypten herauszukommen. Ihr merkt, da ist ganz viel Symbolik drin. Das ist etwas für Leute, die nicht so Liturgie und Symbolik gewöhnt sind, ein bisschen fremd. Aber für einen Juden hat das alles eine genaue Bedeutung, eine Symbolik. Er verbindet damit nicht einfach, ich will satt werden, sondern er verbindet damit seine Geschichte. Ja? Gelitten haben wir, Bitterballen essen wir. Wir essen Fruchtmus, die Freude erleben wir, die Befreiung. Von daher isst man das nicht einfach, um satt zu werden, sondern man isst es als ein geistliches, ein theologisches, ein persönliches Statement. Diese Art des Essen ist Predigt. Ja? Und diese Symbolik wird nun hier dann auch ausgelebt und gefeiert. Zu diesem ersten Teil hat man dann den ersten Becher gemischt, getrunken. Und dann wurde der zweite Becher angemischt und das Passahlamm wurde auf dem Tisch aufgetragen. Aber bevor man das Passahlamm gegessen hat, kam jetzt diese lange Passa-Liturgie, die Passa-Haggadah. Und zwar hat der Hausvater allen Anwesenden genau die Ereignisse damals erklärt. Wenn du das 20 Mal mitgemacht hast, hast du schon auswendig gewusst. Ne? Wird mal kommen, Papa, mach's kurz. Nein, Papa, mach's nicht kurz. Laut dieser Papa Haggadah hatte der jüngste Sohn der Familie eine wichtige Aufgabe. Er musste eine fiktive Frage stellen. Papa, sag mal, warum machen wir das eigentlich? Das war das Stichwort für den Papa. Und jetzt war der Hausvater die ganze lange Geschichte mit dem Leiden Israels, mit der Befreiung erzählt. Wir finden im Alten Testament immer wieder Folgendes. Erinnert euch, erinnert euch, erinnert euch. Wir haben es im Deutschen ja auch, die berühmte Erinnerungskultur. Ja? Wir dürfen nie vergessen, was damals geschehen ist. Und so hast du in Israel eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Hör es nochmal. Hör es dir nochmal komplett an. Hör es dir ganz an. Vergiss es ja nicht. Hab's in deinen Genen, was damals passiert ist. Ja? Und dieses immer wieder Einprägen weiterbringen, belehren, die ältere Generation, die jüngere belehren und damit auch den Fortgang der Generationen im Laufe der Geschichte, das immer wieder festklopfen. Wir waren Sklaven. Gott hat Geschichte mit uns gemacht. Gott hat uns Freiheit gesetzt. Lasst uns das nie vergessen. Daran wollen wir immer uns erinnern. Und du Sechsjährige, der jetzt die Frage stellst, du wirst dann mal in 40 Jahren der Hausvater sein. Und dann wird dein Fünfjähriger fragen, Papa, warum feiern wir das? Und du wirst ihm das genau erklären. Und so geht die Geschichte Gottes von Generation zu Generation zu Generation immer weiter. Dieses Weiterführen ist ein ganz wichtiger Teil. Und nun wurde gesungen. Dieses erste Passahallel, wir kennen das ja von Halleluja, ne? Es sind die Psalmen 113 und 114. Dann wurde der zweite Becher dann entsprechend noch einmal gesegnet und man hat dann den zweiten Becher getrunken. Danach kam die Hauptmahlzeit. Und diese Hauptmahlzeit, das ist jetzt das Essen dieses Lammes. Das Lamm ist schon aufgetragen und nun gibt es neben dem Lamm das ungesäuerte Brot, die Matzen. Es gibt auch hier wieder das Fruchtmus, der Wein wird dazu getrunken. Und nun hat der Hausvater die Aufgabe, dieses Matzenbrot zu brechen. Erinnert euch, wir sagen ja manchmal auch zum Abendmahl Brot brechen. Oder wir erinnern uns, wie Jesus dann mit den Emmaus-Jüngern zusammen gewesen ist. Und wo er dann das Tischgebet sozusagen sprach und das Brot brach. Und die Jünger sagten, das ist Jesus. Sie haben ihn erkannt. Ja. Wenn Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, die wahrscheinlich 3 Jahre, hat er immer wieder mit ihnen gegessen. Das war nicht einfach nur, wir wollen satt werden. Sondern Jesus hat sich mit seinen Jüngern getroffen und immer deutlich gemacht, wir feiern jetzt im gewissen Sinne den Anfang des messianischen Reiches nach. Ja. Wenn ihr guckt mal im Neuen Testament in den Evangelien, wie häufig da vom Festmahl die Rede ist. Jesus sammelt das neue Israel. Nicht 13 Jünger, auch nicht 8 oder 15, sondern 12 Jünger nach den 12 Stämmen Israels. Und Jesus feiert mit diesen Jüngern schon im Essen sozusagen diese Vollendung, das große königliche Mahl nach, auf das wir bis heute auch warten. So hat der Hausvater das Brot genommen, hat es gebrochen. Hat es gegeben, sind ja diese Fladenbrote, ne, die großen. Ne? Und dann hat jeder sich davon genommen. Ja, und was hat man mit der anderen Hälfte gemacht? Die andere Hälfte hat man nicht gegessen, sondern symbolisch zur Seite gelegt. Sie sollte deutlich machen, das war das Leiden in Ägypten. Wir hatten nichts zu essen. Wir haben gehungert. Und von daher ist dieses halbe gebrochene Brot so symbolisch einfach liegen geblieben. Und jetzt kommt das Ungewöhnliche, was Jesus macht. Alle Jünger haben sich gewundert. Jesus nimmt dieses halbe Brot, das sonst nicht gegessen wurde, und hat das genommen und gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Hat kein Jünger bisher jemals in seinem Leben in der Passahacker da an dieser Stelle gehört. Ja. Das, was für das Leiden steht, dieses Brot, das für Hunger und Leiden steht und nicht gegessen wurde, das nimmt Jesus und verbindet es mit seiner Person. Das ist mein Leib, der gebrochen wird für euch. Auf diese Weise durchbricht Jesus die Passahagada der damaligen Zeit. Und da merken wir, was ich am Anfang sagen wollte. Jesus sagt nicht einfach, ach, jetzt sind wir zum Abendessen zusammen, hat mir jemand ein Stück Brot, ich brich das mal, mein Leib, kannst du mir mal eine Kanne rüberreichen, jeder einen Schluck Wein, ach, wollte ich nur sagen, das ist mein Blut. Sondern das, was Jesus tut, bekommt innerhalb der Passahagada seine Bedeutung. Das, was für Leiden steht, das halbe Brot, das ist der Weg, den ich jetzt gehe. Ich gehe, nachdem dieses Passa-Essen zu Ende ist, in wenigen Stunden in den Tod. Und da wird nicht ein Brot gebrochen, das an Hunger erinnert, sondern mein Leib, wird gegeben. Ich leide als das Lamm für euch. Dieses Essen nehmen ist also der Ort, an dem Jesus mit, ich sag mal vorsichtig, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, manche Theologen wollen das ein bisschen anders deuten, aber ich verstehe es so, mit ziemlicher Gewissheit so eingesetzt hat. Und dann kam der Weihespruch über dem dritten Becher. Und der wohl hätte jetzt einfach getrunken worden. Ja? Man hat die Kanne, man betet darüber, dankt Gott und gießt sich jeder aus in seinen eigenen Becher. Und dann trinkt man gemeinsam diesen dritten Becher. Und jetzt tut Jesus genau an dieser Stelle wieder etwas Ungewöhnliches. Er segnet nicht einfach nur diesen Becher, wie ein Hausvater das tut, sondern nimmt diesen Becher und sagt, auch dieser Becher hat eine ganz besondere Verbindung mit mir. Das ist mein Blut des neuen Bundes. Auf diese Art und Weise macht Jesus deutlich, ich leide, ich gebe mein Leben für euch. Und dieses Blut, das damals Passover euch errettet hat, weil der Engel vorbeigegangen ist, das ist das Blut, das euch jetzt auch rettet. Das Gericht Gottes, dass ihr verdienterweise über eurem Leben habt, wird vollzogen an mir. Ich gebe mein Blut, damit euer Blut nicht gegeben werden muss, sondern dass ihr Leben habt und leben könnt. Das ist das, was wir als Christen bezeugen. Jesus gab sein Leib. Er hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sein Blut vergossen als das stellvertretende Lamm für uns, damit wir leben können. Wenn dann das Passa weiterging, ich habe mal diese zwei Punkte genannt, dann sind das die beiden Stellen, wo Jesus in der Passa-Liturgie dann die Bedeutung mit sich verbunden hat. Danach kam ein Lobspruch, man hat die letzten Psalmen gesungen. Das sind die Psalme 115 bis 118. Es wurde der letzte Becher Wein gesegnet und ausgeteilt und getrunken. Und danach ist das Passafest zu Ende gewesen. Jesus hat sich also gesehnt danach, dieses Passafest mit seinen Jüngern zu feiern. Und wir sehen, es ist nicht nur äußerlich so geografisch der passende Ort, Jesu kurz vor seinem Tod, sondern es ist ein theologischer Ort. Ich bin das Lamm, das sein Leben gibt für euch. Und wenn ihr morgen die Welt nicht mehr versteht, wir dachten, wir sind mit dir nach Jerusalem eingezogen, damit du die Herrschaft übernimmst. Und wenn ihr dann vor dem Kreuz steht und seht, wie ich sterbe, und sagt, so haben wir uns das alles überhaupt nicht vorgestellt. Wir haben gedacht, Jesus marschiert durch. Wir haben gedacht, Freiheit bedeutet weg mit den Römern. Wenn ihr völlig verwirrt und total orientiert seid und nicht wisst, wo oben und unten ist, und euch fragt, was war das, diese 3 Jahre mit Jesus? War das alles nur Fake? Ist das alles nur Einbildung gewesen? Jetzt wird er so grausam ein Ende gemacht. Dann denkt dran, ich habe mein Leben für euch gegeben. Und dann kommt die Auferstehung, dann kommt Ostern. Für mich ist eine der tollsten Geschichten, wie Jesus mit den 2 Emmaus-Jüngern dann spazieren geht. Ja, völlig, völlig neben der Rolle. Verlassen sie Jerusalem. Ich kann mir vorstellen, die haben keine 2 klaren Gedanken mehr aufeinander gekriegt. Und dann kommt Jesus und sagt, ach, darf ich mit euch gehen? Aber was redet ihr denn da? Ja, bist du der einzige Dödel, der nicht weiß, was gelaufen ist? Was ist denn passiert? Und dann erzählen sie ihm die ganze Tragödie. Und dann kommt Jesus und erklärt ihnen die Heilige Schrift. Habt ihr nicht verstanden, was in den Schriften steht? Was meint ihr, wie viele Menschen in 2000 Jahre Kirchengeschichte sich gewünscht haben, als dritter Emmaus-Jünger mit Jesus gegangen zu sein? Ja? Ich hätte ein Tonband aufgestellt, ich hätte einen Mitschnitt gemacht, ja. Ich hätte genau sagen wollen, wissen wollen, Jesus, wie erklärst du denn das jetzt aus den Schriften des Alten Testamentes? Nun sind wir nicht völlig im Dunkeln, wir haben ja die Briefe des Neuen Testaments, an den Hebräerbrief beispielsweise und vieles, ja, wo das erläutert wird. Aber Jesus kann meiner Ansicht nach nicht mit den Emmaus-Jüngern lange gesprochen haben, ohne über dieses Lamm, ohne über Passa, über den leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 gesprochen zu haben. Und wir finden das bei Matthäus im Evangelium immer wieder, diesen Cantus Firmus. Muss das nicht so geschehen? War es nicht beschrieben? Das ist Gottes Weg und das ist Gottes Geschichte. Ein letzter Gedanke, da muss ich aber aufhören. Ich gucke so beiläufig auf die Uhr. Ich hoffe, ihr guckt nicht so häufig auf die Uhr. Also sagt, ich bin da ganz mit dir. Was machen wir Christen denn, wenn wir Abendmahl feiern? Wir machen zwei Dinge nicht. Erstens, wir feiern kein Passa. Wenn wir Abendmahl haben, vorhin in der ersten Stunde, hat es kein Passalamm gegeben. Ja? Keine Bitterkräuter, es hat kein Mus gegeben. Und das Tolle, wir haben auch keine 4 Stunden gebraucht. Ja? Das heißt, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, tut das so oft, jetzt tut zu meinem Gedächtnis, sagt er nicht, feiert jährlich Passafest. Das heißt, wir dürften Abendmahl dann eigentlich auch nur einmal im Jahr feiern. Ja? Denn das Passafest ist nur einmal im Jahr. Was tun wir? Hat Jesus uns auch nicht geboten? Er hat auch nicht geboten zu sagen, guckt, dass ihr das Passafest so ähnlich nachbaut, so ein bisschen auch für Heidenchristen akzeptabel, die nicht gewohnt sind, 4 Stunden Passahacker da zu erleben. Ja? Und wenn wir dann hineinschauen, beispielsweise in den ersten Korintherbrief, dann sehen wir, wie die Gemeinde das gefeiert hat. Sie kam im ersten Jahrhundert zusammen zu einem gemeinsamen Essen. Da durfte jeder was mitbringen, da wurde man satt und das war richtig fröhliche Community und Gemeinschaft. Und aus diesem gemeinsamen Essen hat man dann Brot und Wein genommen. Das merkt ihr, mehr könntet ihr euch schon mit dem Hinterkopf haben für unseren dritten Abend. Wie feiern wir das Abendmahl praktisch richtig? Wir sind als Gemeinde nicht daran gebunden, ein jüdisches, variiertes Passafest zu feiern, sondern Jesus hat dieses Brot und dieses Wein herausgelöst zu einem eigenständigen Geschehen. Von daher ist Abendmahl, wie wir es heute feiern, kein Passafest, auch kein verchristlichtes Passafest. Es ist etwas Eigenständiges. Aber es lässt sich nicht loslösen vom Passa-Hintergrund. Theologisch lässt es sich nicht loslösen, weil wir das, was wir feiern mit Brot und Wein, aufbaut auf dieser Befreiungstat Gottes. Von daher ist die Befreiung, der Exodus, das Epizentrum des jüdischen Glaubens. Und unser Epizentrum ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Das ist neu, aber unauflöslich verbunden mit der Geschichte. Von daher verstehen wir uns als christliche Gemeinde in der Linie der Heilsgeschichte Gottes über Abraham. Wir Heiden sind hineingerufen in diese Heilsgemeinde. Und diese Heilsgemeinde besteht nicht mehr aus Menschen allein, die jüdische Geburt bezeugen können, sondern diese Heilsgemeinde ist von Gott erweitert worden zur weltweiten Gemeinschaft aller derer, die an Jesus Christus glauben, an den, der für uns sein Leben gelassen hat, an den, der für uns auferstanden ist. Von daher ist das ein Miteinander. Es lässt sich nicht lösen. Es ist aber etwas Eigenständiges. Und manchmal hat es da eben Durcheinander gegeben, wie man dieses unauflösliche und doch das Neue miteinander zusammen denken soll. Das werden wir uns dann näher betrachten am Mittwochabend und dann später, wenn es dann mehr um die praktischen Dinge geht. Von daher bin ich als ein Christ hoch interessiert an jüdischem Passa. Und ich freue mich, dass ein Volk so regelmäßig Passa feiert. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn sie wüssten, dieses Lamm ist gekommen. Es ist der Messias, Jesus Christus. Aber wir haben unsere Wurzeln in dem Heilshandeln Gottes. Von daher ist für mich Abendmahl dieses Doppelte. Das ist der letzte Gedanke. Es ist Erschütterung, dass einer sterben musste für mich. Und es ist eine unglaubliche Freude, dass ich in Freiheit gesetzt worden bin. Beides schwingt mit. Ich danke euch. Das sagt man als Redner, sagt man eigentlich das Dödeligste, was du machen kannst als Redner. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Euch blieb eh nichts anderes übrig. Diejenigen, die nicht aufmerksam sein wollten, haben mit offenen Augen geschlafen. Kann man üben. Ne? Und die anderen, die sagten, ich will hier raus, haben es nicht gewagt, weil sie sagen, es sieht beschissen aus, wenn ich jetzt aufstehe und rausgehe. Von daher danke ich euch nicht für die Aufmerksamkeit, sondern ich hoffe, dass ihr innerlich dabei wart und unseren Herrn noch ein Stückchen mehr verstanden habt, wie er uns Heil bringt. Danke.